Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ihr Lieben, wir sind auf dem Weg. Auf dem Weg hoffentlich zu einer lebendigen und mündigen Gemeinde. Das heißt nicht, dass wir das bisher nicht schon sind, aber wir sind ein Leben lang Lernende. Auch darum wird es heute ein wenig gehen. Eine lebendige und mündige Gemeinde. Ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir. Ich spüre davon etwas. So, wir sind jetzt hier, die Kirche ist gut gefüllt. Wenn ich so in eure Augen schaue, sehe ich Erwartung. So, dass ihr denkt, na, wie wird es denn heute werden? Wie wird es weitergehen? Und ich freue mich einfach darauf, mit euch Gemeinschaft zu haben. Gucke euch auch ganz bewusst an und freue mich über jeden Einzelnen, der heute gekommen ist. Wir wollen heute darüber nachdenken, was es eigentlich heißt, dass Gott und insbesondere auch Jesus Christus auf Wohnungssuche ist. Er ist auf Wohnungssuche. Es heißt, in der Bibel, im Lukasevangelium wird davon berichtet und auch Johannes spricht davon, dass Jesus, als er auf die Erde kam, in sein Eigentum kam. Er kam in sein Eigentum. Das heißt, Jesus ist sozusagen, als er auf die Erde kam, nach Hause gekommen. Er ist nach Hause gekommen. Und was das heißt, wisst ihr, man freut sich, wenn man nach Hause kommt. Und dann heißt es aber in der Bibel weiter, aber er wurde nicht aufgenommen in seinem Eigentum, in seinem Zuhause. Er war auf Wohnungssuche und wurde hier und da abgelehnt. Und wenn ihr euch so ein bisschen in der Bibel auskennt, dann wisst ihr vielleicht, es gibt viele Erzählungen, viele Geschichten im Neuen Testament, wo Jesus irgendwo einkehrt, wo er irgendwo hinkommt, wo er eingeladen wird, wo er dann zu Hause ist. Das Zuhause von Jesus auf dieser Erde, auf dieser Welt, in der wir leben, ist in jedem einzelnen Menschen. Jesus hat auch gesagt, ich habe keinen Platz, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Jesus hatte kein festes Haus, in dem er wohnte, sondern er kam in diese Welt, er kam in sein Zuhause, um bei jedem einzelnen Menschen einzuziehen. Das ist sein Zuhause, das ist seine Wohnung. Ich bin die Wohnung Gottes, ich bin die Wohnung Jesu Christi und auch des Heiligen Geistes. Auch darum wird es gleich gehen. Ich finde, das ist eine ganz spannende Sache, dass Gott auf Wohnungssuche ist. Wenn wir davon reden, dass Gott auf Wohnungssuche ist, dann reden wir über den Heiligen Geist. Und vielleicht habt ihr euch schon immer wieder auch gefragt, wer ist eigentlich dieser Heilige Geist? Der ist so schwer greifbar, der Heilige Geist. Das hat auch etwas mit unserem deutschen Wort Geist zu tun, glaube ich. Wenn wir an Geist denken, dann denken wir an sowas Nebulöses, da schwebt irgendwas durch den Raum, das ist für uns Geist. Aber der Heilige Geist ist etwas ganz anderes. Der Heilige Geist ist der Teil von Gott, der in uns wohnt. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist schwebt nicht irgendwo, sondern er ist in mir, er wohnt in mir. Er ist der Teil Gottes, der in mir wohnt. Und wenn wir nach Gott fragen, dann, und wo Gott ist, dann ist die Antwort nicht, naja, Gott ist irgendwo da oben. Das mag man ja meinen, hört man ja auch häufig. Gott ist da oben irgendwo. Nein, Gott ist in mir, dort wohnt er, dort will er wohnen. Und darum geht es. Also vielleicht bekommt ihr heute auch ein kleines Stück einer Antwort darauf, wer der Heilige Geist ist. Der Heilige Geist ist übrigens kein Kellner. Auch wenn in der Bibel steht, und er kam mit Brausen, heißt es dort. Aber er ist kein Kellner, sondern er ist der Teil Gottes, der in uns wohnt. Und was das bedeutet, darüber lasst uns jetzt einmal nachdenken. Also, Gott ist auf Wohnungssuche und er möchte bei uns einziehen. Jesus hat Abschied genommen von seinen Jüngern, ist in den Himmel aufgefahren Und hat ihnen dann aber zugleich gesagt, ich gehe fort, aber ich komme zurück, hat Jesus seinen Jüngern versprochen. Ja, ich komme zurück. Und dann sagt er weiter im Johannesevangelium im 14. Kapitel, wir haben es auch gerade gehört, in der Lesung heißt es dann, und wir werden zu euch kommen und wir werden immer bei euch sein, immer in euch sein, sagt Jesus. Jesus kommt also zurück, er ist zurückgekommen. Und jetzt ist er natürlich wieder auf Wohnungssuche. Er ist daran interessiert, einzuziehen bei den Menschen. Und Jesus sagt dann auch, und ich werde euch jemanden schicken, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das ist eben der Heilige Geist. Und Jesus sagt weiter, und wir werden kommen und wir werden bei euch einziehen. Jesus spricht hier von wir. Er sagt, wir, der Heilige Geist und ich, wir kommen und wir werden bei euch einziehen. Wir werden sozusagen, oder Jesus wird sozusagen einen zweiten Wohnsitz nehmen. Er ist aufgefahren in den Himmel, aber damit gibt er sich nicht zufrieden, sondern er kommt und will einziehen. Und das gilt für jeden, der ihn einlässt. Wenn jemand vor eurer Tür steht, es klingelt bei euch an der Tür, dann denkt ihr, na, wer wird das sein? Und dann geht ihr hin zur Tür und guckt und seid vielleicht schon ganz gespannt, na, wer wird denn da vor der Tür stehen? Und dann öffnet ihr die Tür und ihr seht, wer da steht. Und ich weiß nicht, dann denkt ihr vielleicht, oh super, auf den Besuch freue ich mich ja, super. Oder, ach, Wie ist das, wenn Gott vor eurer Tür steht? Wenn er bei euch klingelt oder anklopft und ihr öffnet und ihr seht, Mensch, Gott steht vor meiner Lebenstür und er möchte rein. Lasst ihr ihn rein? Denkt ihr, klasse. Darauf habe ich wirklich, und das meine ich ernst, darauf habe ich wirklich gewartet, dass Gott endlich bei mir einzieht. Oder seid ihr eher skeptisch und sagt, na, ich weiß ja nicht genau, wenn der rein will, was wird das werden? Will ich diesen Besuch überhaupt empfangen? Und ich kann euch eins schon mal jetzt vorweg verraten, wenn Jesus vor eurer Lebenstür steht und rein möchte, wenn er anklopft, dann kommt er nicht als Besucher, sondern er möchte sich einnisten bei euch. Er möchte dort dauerhaft wohnen, in eurem Haus, in eurem Lebenshaus. Ihr kennt vielleicht das Tischgebet, komm Herr Jesus, sei du unser Gast und segne uns und was du uns bescheret hast. Eigentlich ist dieses Gebet nicht ganz korrekt, weil es davon ausgeht, dass Jesus kommt als Gast. Und ein Gast kommt und ein Gast geht ja auch wieder. Aber das ist bei Jesus anders. Eigentlich müssen wir nicht beten, Jesus, sei du unser Gast, denn er ist schon längst da, wenn ich als Christ lebe. Dann ist er schon längst mein Mitbewohner und ist da. Gott kommt. Okay, wenn ich dann sage, ich bin bereit, du darfst rein in mein Leben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon getan habt oder ob ihr noch davor steht, vor diesem Entschluss, Gott in euer Leben hineinzulassen. Das kann man ganz praktisch tun, auch mit einem Gebet und sagen, Herr, mein Gott, ich bin bereit, dich einzulassen in mein Leben. Komm rein. Und dann wird er es tun. Und dann guckt er sich euer Lebenshaus an. Natürlich, das macht ja jemand, der da wohnen will, der darin wohnen will, der guckt ja mal, wie es da aussieht. Und dann geht er von Raum zu Raum, schaut sich so die Räume eures Lebens an. Wir reden von dem Heiligen Geist, der in unser Leben kommt und uns zeigt, wer Jesus ist. Dazu komme ich gleich auch nochmal. Eines ist mir an dieser Stelle jetzt ganz wichtig. Wenn wir von dem Heiligen Geist reden und dass er in uns ist, dass er in meinem Leben ist, dass er auch in unserer Gemeinde ist, dann ist das nicht eine Frage der erhebenden und tiefen Gefühle. Das ist mir wirklich ganz wichtig. Bitte verwechselt den Heiligen Geist nicht mit erhebenden Gefühlen. Es gibt immer wieder Bestrebungen in der Kirche, das zu tun. Aber das ist aus meiner Sicht so nicht richtig. Der Heilige Geist kann auch ganz still sein, ganz still und behutsam. Der Heilige Geist ist jemand, der Geduld hat, unendliche Geduld mit uns Menschen. Der Heilige Geist ist jemand, der nicht immer und sofort ganz aufbrausende Gefühle in mir anregt. Gefühle sind vielmehr eine Frage meiner Persönlichkeitsstruktur. Es gibt Menschen, die sind ganz vorne weg mit ihren Gefühlen, und dann gibt es Menschen, die halten ihre Gefühle eher zurück, und da ist auch erstmal gar nicht so viel. Die sind eher ruhig und in sich gekehrt. Aber auch bei diesen Menschen kann der Heilige Geist sehr wohl einziehen und wohnen. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das nicht verwechseln an dieser Stelle. Und dann kommt Gott in Form des Heiligen Geistes und er bringt Jesus mit und wohnt in mir. Und dann, ich habe gesagt, geht er so in die Räume und guckt sich die Räume meines Lebens an. Und ich möchte zwei Räume einmal nennen, für die er sich ganz besonders interessiert, denn das ist sein Wesen, das ist das Wesen des Heiligen Geistes. Zum einen interessiert sich der Geist sehr für den Raum in mir, in dem es weint. Das interessiert ihn sehr. Der Raum, in dem es weint. Im Neuen Testament wird der Heilige Geist als Paraklet bezeichnet. Paraklet, das ist der Beistand, der dabei steht, der bei mir ist, oder wir können es auch übersetzen mit Tröster, der bei mir ist und mich tröstet in jeder Lebenssituation. Das ist der Paraklet, der Heilige Geist. Also, wenn ich ihn in mein Leben lasse, dann wird er sich besonders für diesen Raum interessieren, der Raum, in dem es weint in mir. Denn Gottes Wesen ist voller Erbarmen und voller Nähe und Gnade. Das ist sein Wesen. Es gibt auch in euch, in mir, in uns allen diesen Raum, in dem es weint. Den gibt es. Wir sind oft ganz gut darin, die Tür zuzuschließen, dieses Raumes, weil es nämlich sehr weh tut. Wenn wir diese Tür öffnen, dann ist das sehr oft mit einem großen Schmerz verbunden. Und deshalb neigen wir dazu, diese Tür zuzuschließen und etwas drüber zu decken. Aber es gibt diesen Raum, in dem es weint. Ich weiß nicht, was das bei euch ist. So eine ganz tiefe Not, die ihr mit euch herumtragt, die euch auch schon lange begleitet in eurem Leben, was auch immer das sein mag. Und in diesen Raum möchte Gott hinein. Das ist sein Wesen. Er ist der Tröster, er möchte euch trösten. Wenn Gott in euer Leben kommt, dann kommt er als Tröster. Er kommt nicht als Krisenvermeider und er kommt auch nicht als Glücksbringer in euer Leben, sondern als Tröster. Gott ist kein Magier, der Schwupp macht und alles ist gut. So funktioniert das nicht. Gottes Wesen ist Trost. Er kommt, nimmt euch an die Hand, hört euch zu und dann wird er euch Trost geben, tiefen Trost, nicht oberflächlich. Wir können auch oberflächlich getröstet werden, so nach dem Motto, komm, halb so schlimm, das wird schon wieder. Das ist Vertrösten. Trost meint etwas anderes. Trost meint hinuntersteigen in das Leid, mit hineingehen und dann gemeinsam wieder Licht am Ende des Tunnels sehen und einen neuen Weg zu wagen. Das ist Trost. Und das macht Gott. Er kommt in die Einsamkeit, in eure Einsamkeit hinein, in all das Unbewältigte, was es gibt in eurem Leben. Er kommt in eure Wut, in die Verletztheit, wenn ihr verlassen worden seid. Gott kommt und tröstet. Und ich habe gesagt, er hat Geduld. Zum Trösten braucht man Geduld. Kennt ihr vielleicht, das geht nicht von jetzt auf gleich, komm her, wird schon. Nein, so geht es nicht, sondern man muss sich einlassen auf den Schmerz und man muss sich einlassen auf den Weg, der aus diesem Schmerz herausführt. Und das tut Gott. Er ist kein eiliger Tröster. Im Zuspruch des Wortes Gottes kann man solchen Trost erfahren. Und jetzt komme ich auch schon zum zweiten Punkt. Der Heilige Geist ist der Tröster, wenn er in euch wohnt. Und Das finde ich besonders schön. Das hilft mir auch immer sehr. Er ist der Erinnerer. Gott kommt in einen weiteren Raum meines Lebens, nämlich in den Raum meiner Vergesslichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob es euch auch so geht. Man vergisst so vieles. Es gibt so vieles, was ich schon mal wusste und was ich nicht mehr weiß, was ich vergessen habe. Und es gibt so vieles, was ich eigentlich weiß, was ich aber im Alltagsgeschäft vergesse. Ich weiß das, aber wenn ich mittendrin bin im Geschehen, dann denke ich nicht daran. Dann vergesse ich das. Und genau da hinein kommt Gott in Form des Heiligen Geistes. Er sagt, ich erinnere dich daran, dass Jesus in deinem Haus wohnt. Daran erinnere ich dich. Und ich erinnere dich daran, was das bedeutet, wenn Jesus in dir wohnt. Gottes Geist ist ein Lehrer für uns. Er hat übrigens auch ein Lehrbuch, das ist die Bibel. Da kann man nachschlagen und nachlesen, woran wir immer wieder erinnert werden müssen. Wenn man die Bibel aufschlägt, dann fällt einem das wieder ein. Dann denkt man, ach, stimmt ja, so sollte es doch eigentlich sein. Oder so ist es doch. Er kommt also in meine Vergesslichkeit. Ich möchte euch ein Beispiel nennen, zum Beispiel das Geld. Geld hat man und das ist gut. Also der eine mehr, der andere weniger. Aber es ist gut, dass man es hat. Aber mit dem Geld reagieren wir als Menschen ja so wie das Hündchen aufs Stöckchen, oder? Kaum fliegt der Stock, rennen wir hinterher. So läuft das normalerweise mit dem Geld. Und in uns ist so ein Gefühl, dass man mehr haben möchte. Und das ist egal, wie viel ich vorher hatte, grundsätzlich möchte ich erstmal mehr haben. Ich weiß, dass in der Bibel steht, dass Geld nicht der Mittelpunkt meines Lebens sein sollte. Dass mich Geld nicht glücklich macht, dass ich am Ende ja auch nichts mitnehmen kann davon und so, das weiß ich alles. Und trotzdem ist in mir immer dieses Gefühl, naja, ich müsste eigentlich mehr davon haben. Mein christliches Ich, das weiß, dass es eigentlich nicht richtig ist. Aber das schicke ich dann in den Keller zum Bier holen und dann kümmere ich mich erstmal ums Geld. Der Heilige Geist erinnert mich daran, immer wieder, wie ich eigentlich damit umgehen sollte. Erinnerung im Ernstfall will ich das einmal nennen. Mit der Sorge ist das übrigens ganz ähnlich. Wir wissen ja, wir sollen uns nicht sorgen. Brauchen wir nicht, wenn wir Gott haben. Und trotzdem tun wir es. Wir haben Sorge um die Gesundheit, um unseren Job, der Frieden macht uns Sorgen und so weiter und so weiter. Und dann werden wir immer wieder daran erinnert, dass wir uns nicht sorgen müssen. Und es ist ein Einüben nach und nach. So viel erstmal dazu. Jetzt komme ich zu dem zweiten Teil. Der dauert jetzt ungefähr noch 10 Minuten, dass ihr es so ungefähr einordnen könnt. Es geht jetzt darum, was dann wirklich passiert, ganz praktisch. Wenn Jesus nun einzieht bei mir, wenn er nun in meinem Leben drin ist, was passiert denn dann eigentlich? Was passiert eigentlich? Es gibt so ein tolles Lied. Das haben wir jetzt heute nicht gesungen, aber vielleicht singen wir es demnächst einmal. Das heißt, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Wer kennt das? Kennt ihr das? Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ganz tolle Aussage. Das nennen wir einmal die Gnade Nummer 1. Das ist die Gnade Nummer 1. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ich muss nichts mitbringen. Ich muss mich vorher nicht verändern, sondern ich darf so kommen, wie ich bin. So nimmst du mich an. Dann gibt es aber eine zweite Strophe. Und die heißt, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Das nennen wir einmal Gnade Nummer 2. Zweimal eine Gnade in diesem Lied, das ist toll. Also, ich darf zu dir kommen, wie ich bin, aber ich muss nicht bleiben, wie ich bin. Wenn Jesus in mein Leben kommt, dann heißt das, dass ich erstmal so sein darf, wie ich bin. Und er liebt mich so, wie ich bin. Mit allem, was dazu gehört. Und ich betone mit allem. Auch mit der dunkelsten Seite, die in uns schlummert. Auch die gehört mit dazu. Und dann ist er in unserem Leben. Und dann fängt die Gnade Nummer 2 an, sich auszubreiten. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Dann beginnt Veränderung in meinem Leben. Veränderung. Und das finde ich toll, dass es das gibt. Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Es gibt immer Dinge in meinem Leben, von denen ich hoffe, dass sie sich verändern mögen. Bei mir ist das so. Bei euch auch? Gibt es Dinge, von denen ihr hofft, dass sie sich verändern in eurem Leben? Ich behaupte mal, wenn das nicht so wäre, dann wärt ihr tot. Denn lebendig zu sein heißt Veränderung. Auch Veränderung zu wünschen. Natürlich gehört das mit dazu. Ich will mich verändern. Ich will mich verändern. Meine Frau hört das jetzt und ihr seid Zeugen, dass ich das gesagt habe. Ich kann mich immer wieder darauf festnageln. Du hast gesagt, du willst dich verändern. Ja, das will ich. Ich glaube, das wollen wir alle. Und das kostet Mühe, sich zu verändern. Aber es ist gar nicht so schwer. Woody Allen, kennt ihr vielleicht? Woody Allen hat einmal gesagt, es ist ganz leicht, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich habe es schon 23 Mal geschafft. Veränderung ist möglich. Es ist möglich, dass wir uns verändern. Immer wieder. Und das passiert, wenn Gott Wohnung in uns nimmt, wenn Gott in uns einzieht. Dann werden wir uns verändern. Und zwar Veränderung, die ganz tief in uns stattfindet. Es gibt ja verschiedene Arten, sich zu verändern. Veränderung kann an der Oberfläche passieren. Dass so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt wird, aber es passiert eigentlich nicht wirklich etwas. Nein, Veränderung durch Gott passiert ganz tief in mir drin. In diesem Zentralorgan der Bibel, das ist das Herz. Da soll Veränderung passieren. Alle Mediziner müssen jetzt mal weghören, wenn ich vom Zentralorgan Herz spreche. Ich spreche nicht von dem Organ, das das Blut durch unsere Adern pumpt, sondern ich spreche von dem Organ, das, in dem unsere Denkmuster wohnen, unsere Wünsche, wo unsere Antriebe und Empfindungen sind. Das meine ich mit Herz. Und dieses Herz soll verändert werden. Dieses trotzige Herz in mir soll Veränderung erfahren. Wie kann das passieren? Und jetzt wird zum Abschluss noch mal ganz spannend. Wie kann das eigentlich geschehen? Ihr kennt das. Wir haben einen Jahreswechsel. So, ihr wollt euch verändern. Ihr schließt ein Abo fürs Fitnessstudio ab, zum Beispiel. Wird am Jahreswechsel sehr, sehr gerne gemacht und sehr häufig. Die Fitnessstudios freuen sich alle immer, wenn wieder Silvester wird, weil sie dann unwahrscheinlich Zulauf kriegen. So, und dann wollt ihr euch verändern. Naja, ich weiß nicht, wie viel Prozent durchhalten, also länger als einen Monat hingehen. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent das sind, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wie kann Veränderung denn wirklich passieren? Wie kann ich wirklich neu gestaltet werden? Umgestaltet werden. Und jetzt kommen wir wieder auf den Anfang zurück, nämlich darauf, dass der Heilige Geist in uns wohnt und er uns immer wieder auf Jesus hinweist. Denn nur so kann Veränderung geschehen. Veränderung geschieht nur dann, wenn etwas auf mich abfärbt. Jetzt ein ganz wichtiger Satz. Der Heilige Geist führt mich immer wieder in die Nähe von Jesus Christus. Wenn er in mir wohnt, dann führt er mich immer wieder in die Nähe von Jesus. Und diese Nähe zu Jesus färbt auf mich ab. Und dieses Abfärben bewirkt Veränderung in mir. Nur so verändert sich etwas, wenn da jemand ganz in meiner Nähe ist und ich dadurch geprägt werde und es auf mich abfärbt. So passiert Veränderung. Veränderung nur im Kopf vorzunehmen, ist ganz, ganz schwer, weil ich es nicht schaffe, das durchzuhalten. Ich nehme es mir vor, ich werde ein besserer Mensch, ich mache dies oder jenes anders. Und dann hält das nur ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen und dann falle ich doch wieder in das eigene Muster zurück. Nein, aber wenn ich weiß, da ist jemand direkt an meiner Seite, wohnt in meiner Wohnung mit mir und weist mich immer wieder darauf hin und lebt es mir immer wieder vor, wie es funktioniert, dann verändert man sich. Kennt ihr alte Ehepaare, die sich so ähnlich geworden sind? Wenn man die sieht, denkt man, Mensch, die gleiche Gestik, die gleiche Mimik, die reden sogar das Gleiche, die haben aufeinander abgefärbt. Das erlebe ich hin und wieder und das ist eigentlich eine schöne Sache. Und so ist das auch, wenn wir mit Gott leben, Seite an Seite. Es färbt hoffentlich auf uns ab. Wir werden immer wieder daran erinnert, wie Jesus es gemeint hat, wie wir leben sollen. Immer mal wieder einen Blick in die Bibel zu werfen und auch nachzulesen. Lasst euch darauf ein, lasst euch in die Nähe von Jesus führen und dann wird Veränderung stattfinden. Und dann kann man es hoffentlich sehen. Und zwar, auch das habe ich schon einmal gesagt, das werde ich immer wieder betonen, dann werde ich feststellen und die anderen hoffentlich auch, nimmt meine Liebe zu Jesus und zu den Menschen zu, je länger ich Christ bin, nimmt meine Liebe zu und ist das sichtbar, ist das spürbar? Oder bleibe ich oder werde ich sogar selbstgefällig und überheblich, weil ich ja anders als die anderen schlimmen Sünder so fromm und gut bin? Auch das kann leider passieren. Auch da gibt es in der Bibel viele Beispiele dafür, dass Menschen, die zum Glauben kommen, überheblich werden und meinen, sie seien nun etwas Besseres. Ich erinnere nur an die Pharisäer im Neuen Testament, auf die das immer wieder angewendet wird, dieses Schema. Und Jesus immer wieder den Finger in die Wunde legt. Wir müssen aufpassen. Auch, ich sage das ganz bewusst, hier in Ribbesbüttel, hier in unserer Gemeinde, dass das nicht passiert. Wachsen wir in unserer Liebe zu den Menschen und spüren das die Menschen auch. Oder haben Sie das Gefühl, die Christen, die sind selbstgefällig, die sind überheblich, das ist ein elitärer Kreis und ich gehöre nicht dazu? Und vermitteln wir, die Christen, den anderen das Gefühl, dass wir mehr wert sind als sie? Ich erinnere an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Welcher der beiden Söhne ist dem Vater denn mehr wert? Eine komische Frage, oder? Keiner der beiden Söhne ist dem Vater mehr wert. Egal, ob man bei Gott ist oder nicht bei Gott ist. Man hat vielleicht sogar den Eindruck, der Sohn, der weg ist vom Vater, ist irgendwie mehr in den Gedanken des Vaters, als der, der bei ihm ist. So ist es auch hier bei uns, auch hier in Ribbesbüttel. Ich sage es ganz bewusst so, Gottes Liebe gilt allen. Egal, ob sie hier in der Kirche sitzen oder nicht, Gottes Liebe gilt allen. Und seine Sehnsucht nach denen, die nicht hier sind, ist, glaube ich, besonders groß. Und das müssen wir verstehen und das müssen wir auch lernen, dass wir an dieser Stelle nicht überheblich werden, sondern demütig werden. Ganz demütig werden. Ich bin nicht besser, nur weil ich mit Jesus Seite an Seite gehe. Zusammenfassung: Wenn ich mir die biblischen Geschichten anschaue, von den großen Helden in der Bibel, dann ist es übrigens ganz interessant, diese Geschichten einmal vom Ende her zu sehen und zu lesen. Nehmen wir Petrus. Petrus, vom Ende her gesehen, eine der Führungspersönlichkeiten in der ersten Kirche. Er ist derjenige, der die Kirche auf den Weg bringt, der die Kirche voranbringt, die junge Christenheit. Das ist das Ende seiner Geschichte. Aber wenn wir schauen, was davor passiert ist, da ist plötzlich der Petrus, der versagt hat, der Jesus verleugnet hat, auf den man sich nicht verlassen konnte. Ich sage das deshalb, wenn Gott in uns einzieht, wenn Gott in uns wohnt, dann sind wir auf einem Weg. Und dieser Weg wird sich verändern. Wir werden uns hoffentlich verändern. Und vom Ende her gesehen wird man wahrscheinlich sagen, ach, weißt du noch, wie der mal angefangen hat, wie klein und mickrig, wie unverlässlich der war. Und das ist mal draus geworden. Wir sind auf dem Weg und lasst uns gemeinsam diesen Weg gehen. Dazu müssen wir in die Nähe von Jesus, sonst funktioniert das nicht. Wir müssen den Heiligen Geist in unser Leben hineinlassen und er wird uns immer wieder zeigen, wie Jesus es gemeint hat, was Jesus gesagt hat, wie Jesus gelebt hat und wie wir unser Leben auch leben dürfen. Das wollen wir alle einzeln tun, aber natürlich auch als Gemeinde. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Zum Abschluss die Aufgabe, die ich euch gerne mitgeben möchte. Ich gebe euch auch wieder so ein Handout mit, so einen Zettel natürlich. Dieses Handout ist mittlerweile übrigens auch auf unserer Homepage eingestellt. Auch da könnt ihr es runterladen, wenn ihr das möchtet. Es gibt, wie gesagt, einen Infostand unter der Empore. Da könnt ihr, wenn ihr euch da nicht so ganz so sicher seid, wie das funktioniert, euch auch nochmal erklären lassen. Und auf diesem Handout steht auch die Aufgabe, die ich euch gerne mitgeben möchte. Ihr erinnert euch vielleicht, das letzte Mal habe ich euch gesagt, wir wollen versuchen, liebevoll miteinander umzugehen, kein böses Wort fallen lassen. Ich weiß nicht, wie das geklappt hat. Ihr könnt euch nach dem Gottesdienst ja gerne nochmal austauschen, wie eure Erfahrungen sind. Die Aufgabe, die ich euch diesmal mitgeben möchte, ist folgende. Dass ihr euch mal fragt, an welcher Stelle meines Lebens möchte ich mich in die Nähe von Jesus begeben? An welcher Stelle meines Lebens möchte ich in die Nähe von Jesus? Wo möchte ich von ihm verändert werden? Fangt nicht zu groß an, sondern nehmt einen Punkt. Das reicht, das kann ich euch verraten, das reicht erstmal. Nehmt euch einen Punkt, geht in die Nähe von Jesus und lasst es auf euch abfärben, wie Jesus es gemeint hat, wie er sich euch vorgestellt hat. Also tut es, sucht seine Nähe und lasst euch verändern. Und jetzt denkt nicht, dass ihr morgen ein anderer Mensch seid. Nein, das kann dauern. Das kann dauern. Wochen, Monate, Jahre vielleicht sogar. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, sich da verändern zu lassen. Schaut mal, was das ist bei euch. Da kann ich jetzt keine Vorgabe machen. Das mag bei jedem etwas anderes sein, wo ihr vielleicht schon so lange denkt, da will ich mich einfach verändern an dieser Stelle. Ich lade euch ganz herzlich ein, dass ihr euch darauf einlasst und es versucht. Lasst uns weiter auf dem Weg sein, hin zu einer lebendigen und mündigen Gemeinde. Gott wird bei uns sein, denn schließlich wohnt er ja in uns. Amen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Amen.